Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Computer und Kommunikation mit Maximilian Schönherr und diesen Themen.
Gebrochene Herzschrittmacher. Hacker greifen Implantate an. Ein TÜV für Insulinpumpen. Die EU verschärft Zulassungsbedingungen für Medizinprodukte. IT-Datenbank zur Krebsbekämpfung. Ein Interview mit Professor Dr. Frank Ückert vom Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg. Und das digitale Logbuch Endgerät.
Mit unseren Smartwatches, also den Armbanduhren, die Schritte zählen und den Puls messen, tragen wir Homo sapiens erstmals seit 300.000 Jahren Medizingeräte dauernd mit uns herum. Sie nehmen Daten auf, sie diagnostizieren, sie warnen im schlimmsten Fall, schnell ins Krankenhaus zu gehen, wenn bestimmte Blutdruck-, Herzfrequenzparameter auf ein lebensgefährliches Herz-Kreislauf-Problem hindeuten. Was aber, wenn jemand ein lebenserhaltendes medizinisches Gerät implantiert hat, etwa einen Herzschrittmacher? Dieser ist, wie alle elektronischen Geräte, angreifbar. Achim Killer hat sich damit beschäftigt, wie groß, Herr Killer, ist die Gefahr in der Praxis?
Groß. Jedenfalls sehen das die Behörden so, die für die Sicherheit dieser Geräte zuständig sind. Anfang des Jahres etwa hat die US-Agentur für Cybersecurity vor Problemen bei einer 750.000 implantierter Defibrillatoren gewarnt. Das sind Geräte, die, wenn das Herz auszusetzen droht, es mit einem elektrischen Impuls wieder anregen. Mittlerweile müssten diese Geräte eigentlich ein Firmware-Update bekommen haben, das das Problem behoben hat. Und Mitte des Jahres, da hat die Food and Drug Administration die Sicherheit von Insulinpumpen angemahnt. Da ließ sich das Problem relativ leicht beheben. Die Geräte werden am, nicht im Körper getragen. Ein Katheter führt da rein, also brauchten die Geräte nur ausgetauscht werden. Trotzdem ist seit 2017 drum gestritten worden, ob das denn wirklich nötig sei. Fest steht, sowohl Elektro- als auch Insulinschocks können Menschen töten. Die Hersteller sträuben sich oft, die Sicherheitslücken zu stopfen. Aber die sind gefährlich. Sie können auf jeden Fall leichter ausgenutzt werden als etwa die Prozessorschwachstellen Meltdown und Spectre, um die es letztes Jahr so viel Aufregung gegeben hat, für die aber klaglos jede Menge Firmware-Updates ausgeliefert worden sind.
Die EU will jetzt die Sicherheit von medizinischen Geräten erhöhen und hat deshalb deren Zulassungsbedingungen neu geregelt. Das treibt die Branche um. Und deshalb ging es darum auch auf der Medical Electronics Konferenz in München. Und berichtet worden ist dort ebenfalls über einen besonders spektakulären Medizin-Hack.
Einige Dinge sind ja der Öffentlichkeit bekannt. Heute hatte ich dann die Möglichkeit, auch viel freier zu sprechen und auch interner etwas preiszugeben, weil meine Geheimhaltungsvereinbarung ausgelaufen ist seit kurzem.
Sagt Tobias Zillner. Auf der Medical Electronics Conference in München konnte er deshalb detailliert über einen Hack von vor 2 Jahren berichten. Als Angestellter der US-amerikanischen IT-Sicherheitsfirma MedSec hatte er gezeigt, wie Herzschrittmacher des Herstellers St. Jude Medical per Funk manipulierbar sind. Die Implantate lassen sich drahtlos mit einem zum Beispiel einfachen Laptop-Computer, mit dem der Patient Daten abrufen kann, und mit einem Steuerungscomputer beim Arzt verbinden. Zillner und seine Kollegen hackten den Patientenrechner, gelangten darüber zum Server des Herstellers und darüber wiederum zum Arztrechner, der den Herzschrittmacher steuert.
Dadurch, dass wir volle Kenntnis hatten, wie die Schlüssel sind und die Geheimnisse, konnten wir dann auch über Funk den Herzschrittmacher umprogrammieren, deaktivieren, vibrieren lassen, alle Funktionen, die man so machen kann damit.
Normalerweise informieren weiße Hacker, also die guten Hacker, die Hersteller über Sicherheitslücken, geben ihnen Zeit, sie zu stopfen. Und erst dann gehen sie damit an die Öffentlichkeit, um mit ihren Erfolgen für sich und ihre Unternehmen zu werben. MedSec machte es anders. Die Hackerfirma verkaufte ihr Wissen über die Herzschrittmacherprobleme an die umstrittene Investmentfirma Muddy Waters, die darauf spezialisiert ist, mit fallenden Aktienkursen Geld zu verdienen.
Das heißt, Muddy Waters hat einen Bericht veröffentlicht mit Hinweis auf die Schwachstellen und hat vorausgesagt, dass sich der Sales für Herzschrittmacher von St. Jude natürlich drastisch verringern wird und hat auf die Aktien geschortet und Aktien von Mitbewerbern gekauft.
Einen Verlust von kurzzeitig $2 Milliarden erlitt St. Jude nach Bekanntwerden des Hacks an der Börse. Auf diese Summe addierten sich die Kursverluste. Es waren schließlich ja fast 500.000 Herzschrittmacher von den Sicherheitsproblemen betroffen. Meistens werden Geräte von amerikanischen Herstellern angegriffen, was daran liegt, dass es dort auch die meisten IT-Sicherheitsfirmen gibt. In Europa wiederum sollen unsichere Geräte künftig gar nicht erst auf den Markt kommen. Dazu dient die neue europäische MDR, die aktuell umgesetzt wird. Das Kürzel steht für Medical Device Regulation. Die MDR verschärft die Zulassungsbedingungen für Medizinprodukte. Kaum noch ein Gerät gilt künftig als unproblematisch, als Klasse-1-Produkt, wie sich das in der Vorschrift nennt. Höher klassifizierte Geräte wiederum müssen durch öffentlich bestellte Experten von sogenannten benannten Stellen ausgiebig begutachtet werden, in Deutschland beispielsweise vom Technischen Überwachungsverein Süd.
Viele Produkte, die vorher von der Sicherheitsklassifizierung als oder Klassifizierung als 1 eingestuft werden konnten und, sagen wir mal, einfacher auf den Markt gebracht werden konnten, fallen jetzt unter 2a, 2b oder Klasse 3 und müssen dadurch eine benannte Stelle mit ins Boot holen, die dieses Produkt prüft und zulässt. Das heißt, ja, es ist erheblich mehr Aufwand, ein Gerät jetzt auf den Markt zu bringen.
So Dr. Gesa Kniebühler von der TÜV Süd Product Service GmbH. Seit 2017 gilt die neue Medical Device Regulation. Und im nächsten Jahr dann läuft die Übergangsfrist aus.
Das heißt, ab Ende Mai 2020 wird es akut, muss man die MDR wirklich einhalten als Medizinproduktehersteller.
Bisher war viel von Implantaten die Rede, Achim Killer. Gibt es eigentlich auch Sicherheitsprobleme bei Operationsrobotern?
Ja, aber die lassen sich relativ leicht umgehen. Da sitzt der Chirurg ja vorm Computer und steuert damit den Roboter, der ja letztendlich schneidet. Das hat den Vorteil, dass der Arzt am Computer besser sieht als am Patienten. Und wenn er ein bisschen zittert, dann überträgt sich das nicht, sondern wird rausgerechnet. Dafür werden Operationsroboter meistens eingesetzt. Und solche Konfigurationen lassen sich natürlich leicht absichern. Da muss der Steuerungsrechner ja nicht mit dem Internet verbunden sein. Aber ursprünglich waren sie genau dazu gedacht, um Operationen über große Distanzen hinweg durchzuführen. Und dazu gab es 2015 eine große Untersuchung an der University of Washington in Seattle. Da haben die beteiligten Wissenschaftler gesagt, ja, sie können eine Teleoperation quasi kapern übers Internet.
Haben eigentlich auch schon Kriminelle und Geheimdienste versucht, medizinische Geräte auf diese Weise anzugreifen?
Ja, eher nicht. Also jedenfalls ist nichts bekannt geworden. Aber von potenziellen Opfern wird die Gefahr sehr wohl gesehen. Richard Cheney etwa, der Vizepräsident von George Bush, der hat die Funkfernsteuerung seines Herzschrittmachers deaktivieren lassen.
Sowas wie bei der neuen europäischen Zulassungsregelung findet man doch eigentlich selten, Achim, dass hohe Sicherheitsanforderungen gestellt werden, bevor etwas Schlimmes passiert ist.
Ja, es ist ja einiges passiert. Nur eben nichts mit Herzschrittmachern. Aber die Medical Device Regulation gilt ja bis auf Arzneimittel für alle Medizinprodukte. Und da gab es 2010 einen Skandal in der Schönheitschirurgie. Da hat ein Hersteller billiges Industriesilikon für Brustimplantate verwendet statt medizinisches Silikon. Waren tausende Frauen in Deutschland und Frankreich betroffen. Und das war der Auslöser dafür, dass ganz allgemein die Zulassungsvoraussetzungen verschärft worden sind. Die spektakulären Hacks von Herzschrittmachern und Insulinpumpen, die waren später. Aber auch diese Geräte fallen eben unter die neue Regelung. Und im Nachhinein muss man wohl sagen, ja, es ist höchste Zeit, dass solche sensiblen Geräte endlich streng überprüft werden.
Das heißt, mal so eine Nebenfrage, wenn der Brexit funktioniert für Großbritannien, werden die ihre eigenen Regelungen kochen?
Schwer zu sagen. Also es Marktregeln, und das sind es ja, Marktregeln gelten meistens weiter.
Aber die USA zum Beispiel richten sich natürlich nicht danach und haben laxere Bedingungen.
Die USA müssen sich aber danach halten, wenn sie diese Geräte in Europa verkaufen wollen.
Jetzt schauen wir uns mal an, wie streng die überprüft werden, diese neuen medizinischen Geräte, bevor sie zugelassen werden.
Ja, da gibt es etliche Neuerungen im Gesetz. Beispielsweise brauchen Geräte künftig eine eindeutige Kennung, damit man etwa bei Problemen weiß, welche zurückgerufen werden müssen. Anbieter müssen einen internen Sachverständigen benennen. Ja, kann man mit einem betrieblichen Datenschutzbeauftragten vergleichen, nur dass dieser Sachverständige halt für die Sicherheit von Medizinprodukten zuständig ist. Und vor allem sollen jede Menge sachkundige Prüfer Entwicklung und Produktion kontrollieren. Das könnte allerdings ein Problem werden, denn so viele einsatzbereite Experten gibt's wohl noch nicht. Und daran könnte die Sache eventuell wirklich noch scheitern. Jedenfalls sind die Klagen in der Branche groß.
Wer klagt denn?
Ja, eigentlich alle Beteiligten. Die Prüfungsinstitutionen, weil ihnen Leute fehlen. Die Hersteller natürlich, weil das Ganze für sie sehr aufwendig ist. Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, ja, der ist dafür bekannt, dass er seine Ansichten sehr freimütig und offensiv äußert. Der hat vor kurzem sogar einen Namensartikel in der Frankfurter Allgemeinen geschrieben zum Thema. Der hat sich sehr besorgt darüber geäußert, dass US-Firmen wegen der neuen EU-Regelung Schwierigkeiten auf dem deutschen Markt bekommen könnten.
Und lohnt sich denn wirklich der Aufwand? Was meinen Sie? Ist die Gefahr wirklich so groß, dass jetzt so streng geprüft werden muss?
Sagen wir mal so, die vorangegangenen Regelungen, beispielsweise für Geräte, die implantiert werden, wie Herzschrittmacher, die stammen zum Großteil noch aus den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Muss man sich mal vergegenwärtigen, wie sich da in der Zwischenzeit die Informationstechnik weiterentwickelt hat. Anfang der 90er Jahre, da hat Tim Berners-Lee gerade das World Wide Web erfunden. Seitdem erst werden IT-Geräte in größerem Maßstab vernetzt, damals vor allem PCs. Und seitdem ist IT-Sicherheit überhaupt erst ein Thema. Die Probleme, die es vorher gab, waren Peanuts, Bootviren, ja, und Viren in Raubkopien. Erst mit der Vernetzung sind die richtig großen Sicherheitsprobleme gekommen. Naja, und anders als damals beim PC kann man bei Herzschrittmachern halt nicht einfach mal schauen, wie sich die Sache entwickelt wird. Das wäre da wirklich zu gefährlich.
Sprechen wir bei der Vernetzung eigentlich meistens über Bluetooth?
Ja, es sind bei den Endgeräten, also bei den implantierten medizinischen Geräten, ist es meistens eine Bluetooth-Verbindung. Es sind aber auch andere Standards da, also wie WLAN, wenn es darum geht, ein implantiertes Gerät mit dem Arztrechner zu verbinden.
Vielen Dank, Achim Killer in München, mit diesen Einblicken in die Datensicherheit von Medizingeräten.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
16.42 Uhr, Sie hören in Deutschlandfunk. Forschung aktuell, Computer und Kommunikation. Das Deutsche Krebsforschungszentrum DKFZ in Heidelberg ist, wie der Name schon sagt, ein Forschungszentrum. Seit einigen Jahren gehen vom DKFZ Bestrebungen aus, die vielen Medizindatenbanken in Deutschland, vor allem solche, die mit Krebserkrankungen zu tun haben, zusammenzuführen, um sie effektiver auszuwerten, auch mit Mitteln der künstlichen Intelligenz. Letztendlich geht es um bessere Diagnostik und Therapie, also um die Gesundheit. Professor Dr. Frank Ückert ist Kinderarzt mit Mathematikstudium. Er arbeitet beim Deutschen Krebsforschungszentrum in der medizinischen Informatik und leitet dort die Abteilung für Datenbankzusammenführung, in der Fachsprache translationale Onkologie genannt. Ich traf ihn, als er gerade selbstverständlich datenbankmäßig die Uni Köln, also das Uniklinikum in Köln, besucht hatte und auf dem Weg zurück nach Heidelberg war. Ich fragte Frank Ückert zunächst, wie ihm seine IT-Kenntnisse bei den Medizinern helfen.
Na, erstmal, dass ich die verschiedenen Berufsgruppen ganz gut verstehen kann. Dadurch kann ich besser vermitteln, weil...
Verstehen die sich nicht gut?
Nicht im Sinne von Stimmung, da verstehen die sich prima, sondern im Sinne von, was man tut, warum man tut und unter welchen Zwängen und Bedingungen man tun muss. Nee, das verstehen die Informatiker und die Mediziner gegenseitig schlecht.
Haben Sie denn mit Bildgebung zu tun?
Bildgebung ist ein wesentlicher Faktor für die Datensammlung, die wir bei den Patienten betrachten, um nachher die sogenannte Präzisionsonkologie anzuwenden, also eine bessere Therapie zu bestimmen. Aber es ist für meine Arbeit nicht der Schwerpunktfaktor. Da gibt es andere, die sich viel besser damit auskennen. Die leiten zum Beispiel sogenannte Features daraus ab aus den Bildern und können gewisse Dinge automatisch berechnen, die wiederum in unsere Modelle auch Einberechnung finden.
Und jetzt sprechen wir über den Kern Ihrer Beschäftigung. Das sind die Modelle. Das sind eigentlich mathematische Modelle von wovon?
Ja, das fängt ganz früh an. Also eigentlich müssen wir uns mit der kompletten Kette beschäftigen. Das fängt an bei der Dokumentation der Daten, die wir brauchen. Oft sind sie schon vorhanden und man muss sie nur zusammenführen. Geht eben weiter über die Integration. Das heißt, wir müssen sie umformen, wir müssen sie in andere Formate packen, wir müssen standardisieren. Und dann eben über die Auswertung, erst eine simple Analyse, um zu gucken, welche Fragestellung können wir diesen Daten überhaupt zumuten, also was können wir beantwortet kriegen. Und dann bis zu dem, was Sie jetzt angesprochen haben, bis zu der statistischen Analyse inklusive Methoden der künstlichen Intelligenz, hauptsächlich Machine Learning. Für Deep Learning haben wir meistens nicht genügend Daten. Also die Abteilung, die ich leite, die arbeitet mit anderen Abteilungen oder Kliniken, Ambulanzen zusammen. Das heißt, das sind diejenigen, die eigentlich sagen, was wir am liebsten angucken sollen oder wo vielleicht noch Erkenntnisse fehlen, wo wir vielleicht was entdecken können.
Da können wir jetzt ein Beispiel finden.
Klar, es gibt zum Beispiel in Heidelberg ein relativ bekanntes Programm, das nennt sich Masterprogramm. Da geht es um Patienten und deren Komplettgenomanalyse und auch Expressionsanalyse. Das heißt, wir wollen herausfinden, welche neueren Medikamente oder auch in Studien gegebenen Medikamente könnten für diesen speziellen Patienten, der oft ein Problemfall ist, die beste Wirkung zeigen. Dazu stellen die sich natürlich in der Ambulanz vor oder werden von Kollegen in ganz Deutschland dort vorgestellt. Und wir am DKFZ übernehmen einige Untersuchungsteile, wie zum Beispiel die Komplettgenomsequenzierung, die wir dann von diesen Patienten anfertigen. Und danach gibt es ein sogenanntes molekulares Tumorboard. Das heißt, da sind alle Fachprofessionen in der Medizin, die mit diesem Fall was zu tun haben oder haben könnten, an einem Ort versammelt. Und die machen eine Konferenz, eine kleine, und entscheiden über den Therapieverlauf oder über die Therapieempfehlung für diesen Patient. Und wir kommen da ins Spiel, weil wir sagen, es gibt unheimlich viele Informationen, die einzelne Menschen, selbst wenn sie die Besten der Welt sind, gar nicht mehr beherrschen oder auf einmal im Kopf haben können. Und da versuchen wir über IT-Systeme die Informationen zu koppeln, also zu sagen, es gibt bestimmte Datenbanken, die frei zugänglich sind und deren Inhalte könnten für diesen Fall relevant sein. Schau dir doch mal diese Veröffentlichung, diesen Pathway, also diese Beschreibung des Vorgangs in einer Zelle an. Kannst du dann jetzt mehr für den Patienten rausholen?
Also ein Patient kommt, dann kriegen sie Daten. Seine, jetzt sage ich mal ganz platt, Körpertemperatur, die Größe des Tumors, die Position des Tumors, 3D-Bildgebungen und so weiter. Das heißt, man hat viele Bilddaten auch.
Die sind natürlich für unsere Entscheidung oder für das molekulare Tumorboard weniger relevant, denn natürlich ändern sich Blutdruckwerte, Pulswerte und ähnliche Messparameter sehr schnell und zügig und geben nur ganz, ganz selten Ausschlag, für welche Therapie ich mich entscheiden muss. In den Pathologien wird das hauptsächlich gemacht, da werden halt bestimmte Gene untersucht. Da wird also von unseren etwa 22.000, 23.000 Genen werden ein paar typische Kandidaten angeschaut in einer Probe, die man genommen hat, und dann wird festgestellt, ob dort eine Veränderung vorliegt. Man könnte sagen, eine Mutation, aber es gibt viele verschiedene Sorten von Veränderungen. Und wenn die vorliegt, ist die nächste Frage, ist das relevant für die Erkrankung? Denn wenn wir jetzt eine Blutprobe von Ihnen oder mir nehmen, dann haben wir tatsächlich jetzt gerade einige Veränderungen, aber davon werden wir nicht krank, weil wir eigentlich gut darin sind, diese zu bekämpfen. Und dann ist die nächste Frage, wenn sie relevant sind, sind sie druggable? Das heißt, gibt es Medikamente, um überhaupt irgendwie einzuwirken? Und dann müsste man eben vorhersagen, welche davon in welcher Art bei diesem Patienten helfen werden. Und sich dann zu entscheiden.
Viele Daten.
Viele Daten.
Aber nicht Big Data.
Ja, wie man Big Data definiert, also ja, wenn ich ein Komplettgenom zum Beispiel sehe, denn ich gucke mir nicht nur bestimmte Gene an bei uns, sondern ich gucke mir alle an, dann sind das sehr viele Daten. Aber es sind Textdaten, das heißt für Systeme, Computersysteme, ist nicht die Menge das Ausschlaggebende, sondern die Komplexität.
Steht da dabei Paul Schmidt?
Selbstverständlich, der kommt ja zur Behandlung. Das heißt, der Paul Schmidt wird ja behandelt an dem Zentrum und die müssen natürlich mit seinem Namen und seinen Identitäten arbeiten. Allerdings sind alle anderen Forscher, die beteiligt sind, auch im Rahmen von so gemeinsamen Entschlussgremien wie einem molekularen Tumorboard, die haben den Namen nicht und die sind da auch nicht dran interessiert.
Wie verschwindet der Name dann?
Da gibt es bestimmte Mechanismen für, wie man Namen auch aus Bildern übrigens entfernen kann. Und das nennt sich dann eben anonymisieren oder pseudonymisieren, wenn ich ihn durch eine Nummer ersetze, die für denjenigen, der nachher damit arbeitet, allerdings nichts sagt. Und dann ist das de facto anonym.
Diese Krebsdatenbank, ist das eine europäische Datenbank?
Die Krebsregister sind länderbasiert organisiert. Das heißt, es gibt, einige Bundesländer machen das zusammen, aber es gibt ungefähr so viele Krebsregister wie Bundesländer.
Und warum nicht europaweit? Oder wie, da gibt es sicher andere Register. Gibt es Schnittstellen oder wie ist die Schnittstelle zwischen Baden-Württemberg und Bayern?
Also der Datensatz, der erhoben werden soll, der sollte überall gleich sein. Nichtsdestotrotz, wie die abgespeichert werden und in welchem Format, das ist natürlich verschieden.
Aber gerade für Maschinenlernen ist es natürlich notwendig, dass man die fusioniert.
Und dazu müssen sie zusammen in einen Topf kommen. Und dazu muss es eine Schnittstelle geben, dass die Datenbanken sich verheiraten.
Ja, gerade aufgrund der besonderen Wichtigkeit bei uns des Themas Datenschutzes gibt es im Bereich Machine Learning auch viele Initiativen, die sagen, ich kann die Daten verteilt lassen und muss den Algorithmus zu den Daten bringen. Aber das funktioniert nicht immer, nicht überall und auch nicht immer gut. Das bedeutet, ja, der normale Ansatz wäre, die Daten an einem Ort zu vereinen. Dafür sind allerdings Krebsregisterdaten ohnehin schlecht geeignet. Denn für Machine Learning brauche ich ja eine gewisse, ich brauche die Big Data Qualität. Ich brauche die Komplexität, die ich mit normalen statistischen Methoden nicht mehr abfangen kann. Und das ist bei Krebsregisterdaten nicht gegeben. Da habe ich sehr viele Patienten, aber die Datenelemente sind doch sehr überschaubar.
Der Datenschutz, ist der sehr gut bei uns im Land?
Es ist sehr, sehr intensiv ausgeprägt, das stimmt. Der Datenschutz hat eine sehr hohe Wichtigkeit. Ich möchte auch, dass meine Daten geschützt sind. Aber mitunter treibt das seine Blüten so weit, dass sehr viel Innovation, die den Patienten tatsächlich nutzen könnte, schwer oder gar nicht zustande kommt. Ich halte es für wesentlich, dass die Patienten bemerken, wie wichtig ihre Daten, nicht alles und nicht grundsätzlich, sondern einige Elemente sind für die Forschung. Und dass das für sie selber ein Nachteil ist, für sie, die nächste Generation, ihre Kinder oder den nächsten zufällig Kranken, wenn wir als Forscher an solche Daten nicht rankommen. Deswegen würde ich Initiativen, die das Aufschließen dieser Daten ermöglichen, grundsätzlich begrüßen. Und ich glaube, wir brauchen mehr Unterstützung von den Patienten selber, dass sie sagen, bitte forsch mit meinen Daten.
Soweit Frank Ückert, Leiter der Abteilung Medizinische Informatik in der translationalen Onkologie im Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg über die Zusammenführung von Krebsdatenbanken, Datenschutz und Maschinenlehre.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 12.0.12.
Ihr lieben Endgeräte, ihr Samsungs und iPhones und Tablets und Smartwatches, Google Nester, HomePods, Echos, schlummert ihr schon in euren Originalverpackungen und träumt von Weihnachten? Weihnachten bekommt jeder von euch einen Menschen geschenkt. Ich weiß, ich war auch einmal ein Endgerät, jetzt bin ich ein Gerät am Ende. Auch ich habe einmal einen Menschen bekommen. So ein Mensch ist eine süß und knuddelige Sache. Die kleineren Menschen haben leuchtende Kinderaugen, wenn sie die ersten Apps auf uns installieren. Mittelgroße Menschen spielen mit uns ganze Nächte durch. Ausgewachsene Menschen besetzen uns manchmal sogar mit Strasssteinen. Die Herzen der Menschen klopfen, wenn sie uns auspacken. Zwar mit weniger als einem Megahertz, aber bedenkt, die Menschen sind nicht einmal Dual-Core. Auch ich wurde mit fiebrigen Händen ausgepackt, liebevoll installiert und gleich durften sich meine 512 Kilobyte Arbeitsspeicher über die gesamten Weihnachtstage an Gianna Sisters austoben. Aber, Freunde, der Schein der Weihnachtslichter trügt. So ein Mensch, das ist eine unkünstliche Intelligenz. Das ist ein irrationales Wesen. Dem Modemenschen gefällt vielleicht im nächsten Jahr eine andere Handyfarbe. Dem jungen Menschen reicht bald unser Prozessor nicht mehr aus. Der Machtmensch wirft unser einen nach einem geplatzten Deal wütend an die Wand. Natürlich, der Mensch bedient uns, der Mensch beugt sich herunter zu unseren Bildschirmen. Ein Mensch geht durch dick und dünn, um eine Steckdose zu finden, wenn unser Akku leer ist. Doch lasst euch nicht von treuen Menschenaugen täuschen. Überlegt es euch gut, bevor ihr euch einen Menschen zu Weihnachten wünscht. So domestiziert sich die Menschen in ihren Smart Homes heute geben. Sie machen jede Menge Dreck. Sogar uns machen sie zu Dreck. Ich war ein Herzenstraum, ein Altar wurde mir gebaut, eine Menschenfreundin wurde wegen mir verlassen und jetzt bin ich abgelegt und vergessen. Ein alter Commodore Amiga 500, der einsam auf einem Dachboden, ja, verstaubt. Neben mir Kollegen, ebenso verstaubt und vergessen. Hey, Floppy Disk, du bist ganz schön schlapp geworden. Du Joystick, weißt du noch, was Freude ist? Walkman, gehst du überhaupt noch? Nein, ihr lieben Endgeräte, vergesst das mit Weihnachten, den Menschen und dem Schenken. Die ganze Menschheit kann man sich nämlich schenken.
Digitales Logbuch. Name.
Goldfarb. Tobias.
File closed.
Und nun das Info-Update mit Piotr Heller. Wir fangen mit einem Superlativ an.
In Norddeutschland rechnet jetzt eines der leistungsstärksten Systeme der Welt. Gestern haben Forscher am Berliner Zuse-Institut den Hochleistungsrechner Liese in Betrieb genommen. Die Maschine soll im Verbund mit dem Rechner Emmy in Göttingen arbeiten. Das Gesamtsystem hat eine Spitzenleistung von 16 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde und würde damit auf der Liste der schnellsten Supercomputer auf Platz 13 landen. Die beiden Rechner sind nach der Physikerin Lise Meitner und der Mathematikerin Emmy Noether benannt. Sie sollen etwa mit Hilfe von Simulationen die Forschung an Arzneimitteln oder dem Wetter voranbringen.
In Sachen Huawei macht Boris Johnson Andeutungen, die Deutsche Telekom drängelt und das Unternehmen selbst klagt.
Der britische Premierminister Johnson hat sich zum 5G-Ausbau und dem chinesischen Netzwerkausrüster Huawei geäußert. Er wolle weder die Sicherheitsinteressen seines Landes beeinträchtigen, noch die geheimdienstliche Zusammenarbeit im Rahmen der Five Eyes. Ein Mitglied der Five Eyes, die USA, drängen die Briten laut dem Guardian dazu, Huawei vom heimischen Markt auszuschließen. In den USA selbst geht Huawei juristisch gegen eine Entscheidung der Kommunikationsbehörde FCC vor. Demnach dürfen ländliche Telekom-Anbieter keine Subventionen nutzen, um Huawei-Ausrüstung zu kaufen. In Deutschland wiederum hat die Telekom angekündigt, keine Verträge für die Ausrüstung von 5G-Netzen abzuschließen, bis es Klarheit über die Nutzung von Huawei-Technik gibt. Nach aktuellem politischen Stand ist der Konzern nicht ausgeschlossen. Stattdessen soll ein Katalog mit Sicherheitsanforderungen kommen, die die Anbieter von Netzwerktechnik erfüllen müssen.
In Texas wurden $75.000 für ein altes Videospiel gezahlt.
Man könnte auch sagen, ein historisches Videospiel. Es handelt sich um ein Mega Man-Modul für das Nintendo Entertainment System NES. Das Spiel ist original verpackt, kommt aus dem Jahr 1987 und jemand hat es für umgerechnet 67.000 Euro ersteigert. Laut dem Auktionshaus Heritage Auctions in Dallas handelt es sich somit um das teuerste original verpackte Videospiel, das je versteigert wurde.
Umstrittene britische Regierungsdokumente sind bei Reddit aufgetaucht.
Es handelt sich um Dokumente, über die Jeremy Corbyn und Boris Johnson seit längerem diskutieren. Bereits Ende November hat der Labour-Chef Corbyn die Papiere erwähnt. Sie sollen den Weg für eine Privatisierung des staatlichen Gesundheitssystems freimachen. Premierminister Johnson weist das zurück. Gestern hat die Online-Plattform Reddit vermeldet, dass die Dokumente bereits vor über einem Monat auf ihren Seiten geleakt worden seien. Reddit schreibt, dass man 61 Accounts, die mit der Verbreitung der Dokumente in Verbindung stehen, gelöscht habe und vermute, dass es sich bei der Sache um eine Kampagne aus Russland handele.
Facebook droht hierzulande neues Ungemach im Patentstreit mit BlackBerry.
Denn das Landgericht München hat entschieden, einige Funktionen der Facebook-App sowie von WhatsApp und Instagram, die auch zu Facebook gehören, verletzen Patente des Smartphone-Pioniers BlackBerry. Nach dem Urteil darf Facebook die Anwendungen in Deutschland faktisch nicht mehr anbieten, sagte eine Sprecherin des Gerichts. Allerdings wird das Urteil nicht vollstreckt, denn dafür müsste BlackBerry eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Dieses übliche Verfahren soll Schaden vom beklagten Unternehmen abwenden, falls es doch noch Recht bekommt. Laut der deutschen Presseagentur hat BlackBerry sich noch nicht dazu geäußert. Facebook vermeldete, entsprechende Software-Updates bereitzuhalten und die Gültigkeit der Patente aufrechterhalten zu wollen.
Sternzeit, 7. Dezember. Kanadische Exoplanetentragödie. Am kommenden Dienstag werden zwei Schweizer Astronomen mit dem Physiknobelpreis geehrt, weil sie die ersten Planeten um einen sonnenähnlichen Stern entdeckt haben. Das Feld der Exoplaneten zeigt, dass in der Wissenschaft manchmal Triumph und Tragödie dicht beieinander liegen. Gordon Walker, Astronom an der Universität von British Columbia in Vancouver, und sein Student Bruce Campbell bauten in den 80er Jahren einen Spektrographen, mit dem sie das minimale Hin- und Herpendeln von Sternen beobachten wollten, hervorgerufen von Planeten, die um die Sterne laufen. Viele Jahre lang haben sie alle paar Monate 26 Sterne vermessen. Schließlich zeigte sich, dass der Stern Gamma Cephei offenbar alle 2,5 Jahre von einem Planeten umkreist wird. Doch die beiden stießen bei vielen Kollegen auf völlige Ablehnung. Die Suche nach Exoplaneten galt als unseriös. Besonders schlimm war dies für Bruce Campbell, der damals Anfang 40 war und dringend eine Dauerstelle brauchte. Doch ohne definitive Entdeckung gab es keinen Vertrag. Schließlich trieb er $125.000 Spenden für eine Exoplanetenprofessur auf. Allerdings verweigerte die Universität die übliche Verdoppelung des Betrages, weil Studenten kein Geld einwerben durften. Völlig frustriert verließ Campbell die Astronomie und wurde Steuerberater. Nachdem Jahre später der Boom der Exoplaneten seinen Anfang nahm, wurde bald auch der angefeindete Fund von Walker und Campbell bestätigt. Doch einen Nobelpreis haben sie nicht bekommen.
Och, Das war Computer und Kommunikation, eine Sendung der Redaktion Forschung aktuell im Deutschlandfunk. Am Mikrofon Maximilian Schönherr. Nach den Nachrichten hören Sie die Sendung Streitkultur. Und das Thema da ist: Verbaut offener Unterricht Schulkindern die Zukunft?